Guten Morgen. Tja, heute feiern wir als Gemeinde das Weihnachtsfest. Wir freuen uns an der Geburt Jesu. Der Sohn Gottes kam auf die Erde. Der, auf den die Menschen schon seit Jahrtausenden gewartet haben, kommt vom Himmel her und beugt sich nieder zu seinen Geschöpfen. Der Gott der Ewigkeiten ist sich nicht zu schade, ein begrenzter und zeitlicher Mensch zu werden. Er wird in diese Welt hineingeboren, kommt zur Welt wie jeder andere Mensch nach Adam und Eva. Gott wird Mensch. In Bethlehem wird er von Maria geboren. In ärmsten Verhältnissen und zu einer Zeit, in der Komfort bedeutete, dass man essen, trinken hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat und dass man keinen Stress mit der Besatzungsmacht hatte. Und genau da wird Jesus geboren. Geburtstage feiert ihr alle, oder? Geburtstage müssen gefeiert werden. Eltern und Großeltern, die feiern die Geburt. Die Familie, die freut sich mit. Und jedes Jahr zum Geburtstag wird wieder, zumindest in unserem Kulturkreis, gefeiert. Wie schön, dass du geboren bist, Jesus, könnte man singen. Allerdings, überleg mal, nach dem Tod eines Menschen, also eines gewöhnlichen Menschen, dann hört das auch mal wieder auf. Nur die ganz Großen und Berühmten und auch nur zu den ganz großen Jubiläen erhalten vielleicht noch einmal eine feierliche Stunde. Sicherlich aber nicht ein Fest, das wir mit Weihnachten vergleichen können. Oder was fällt euch dazu noch ein? Und jetzt sitzen wir heute Morgen hier zusammen, auch schon gestern Abend, und feiern das Fest der Geburt Jesu. Das muss dann doch etwas ganz Besonderes sein, oder? Wenn heute nach über 2000 Jahren immer noch Geburtstag gefeiert wird, dann solltest du ja auch eigentlich wissen, warum. Die Kurzfassung ist uns als Christen geläufig, aber fragt mal in eurem Bekannten oder Verwandten, in eurem Freundes- oder Arbeitskollegenumfeld, wer das ganz Besondere an diesem Tag noch kennt und sich genau deswegen auch freut. Nicht wegen Chanel Nummer 5 oder wie die ganzen Sachen heißen. Leute, wir haben echt ein großes Feld zum Beackern, um Gottes Botschaft wieder hervortreten zu lassen. Das Weihnachtsevangelium. Ich habe es mal versucht, in einem langen, komplizierten Satz zusammenzufassen. Verzeiht mir das bitte, ich lese ihn auch zweimal vor. Jesus kam als Mensch in diese Welt, um sich dem Vater als gehorsamer Knecht darzustellen und schließlich sündlos für alle Menschen, die ihre Trennung von ihrem Schöpfergott bedauerten und ihn um Hilfe anflehten, als deren Stellvertreter am Kreuz zu sterben und den Weg zum Vater im Himmel wieder frei zu machen. Jesus kam als Mensch in diese Welt, um sich dem Vater als gehorsamer Knecht darzustellen und schließlich sündlos für alle Menschen, die ihn um Hilfe anflehten, als deren Stellvertreter am Kreuz zu sterben und den Weg zum Vater im Himmel wieder frei zu machen. Das ist der Grund für das Fest. Ich habe mich mal umgehört und versucht mal rauszufinden, wie viele verschiedene andere Gründe es noch gibt und wichtige Personen, wo man vielleicht meint, dass man einen Geburtstag feiert. Aber nein, es ist nicht Santa Claus, es ist nicht Père Noël oder die heiligen drei Könige oder das Christkind oder gar Väterchen Frost. Und wenn ihr noch weiter sucht, findet ihr in jedem Land irgendeinen, ja, der da diese Rolle einnehmen will. Das Weihnachtsfest hat eine besondere Ausstrahlung, die so groß ist, dass es mancherorts sogar bekämpft wird. Und ich zitiere jetzt aus Wikipedia, ihr könnt selber dort nachschauen unter dem Stichwort Weihnachten. In Somalia wurde im Dezember 2015 das Weihnachtsfest mit der Begründung verboten, es handle sich um ein muslimisches Land, das nicht islamische Feste nicht toleriere. Ebenfalls im Jahr 2015 verbot die Regierung von Brunei Weihnachtsschmuck und das Singen von Weihnachtsliedern sowie alle anderen christlichen Bräuche für Einheimische, da das Fest den muslimischen Glauben gefährde. Die Regierung von Tadschikistan verbot Weihnachtsbäume, Feuerwerk, Festessen und Bescherung am Fest geistliche In der indonesischen Provinz Aceh gilt die Scharia. Dortige islamische Geistliche fordern, dass Weihnachten nicht im öffentlichen Raum sichtbar sein soll, sodass Muslime damit nicht in Berührung kommen. In islamischen Staaten wurden Kirchen der christlichen Minderheit zum Weihnachtsfest mehrfach Ziel terroristischer Anschläge mit islamistischem Hintergrund. In den Jahren 2010 und 17 in Ägypten und 2013 in Bagdad im Irak. Ich habe jetzt nur Beispiele aus der muslimischen Welt gebracht. Es gibt aber auch Beispiele aus anderen Religionen, wie von den Hindus oder so, wo man auch merkt, dass dieses Fest nicht gewollt ist. Und obschon wir dieses große Weihnachtsfest erst seit neuerem Datum feiern, gibt es die Ursache dafür natürlich schon seit der Geburt Jesu. Und auch hierbei zeigt sich einmal mehr, wo Gott kräftig am Wirken ist, da wird das vom Bösen bekämpft. Im Predigttext heute, den ihr im zweiten Johannesbrief findet, werden wir uns warnen lassen und uns ausführlich mit der Menschwerdung Jesu beschäftigen. Warum? Nur dieser Mensch kann Menschen retten. Oder nur dieser Mensch kann den Platz eines Menschen einnehmen. Nur der menschgewordene Christus konnte das Lamm Gottes werden, das die Last der Welt auf sich nehmen würde, um viele zu erretten. Nur dieser Mensch kann Menschen retten. Wir lesen den Predigttext aus dem zweiten Johannesbrief, die 13 Verse. Zweiter Brief des Johannes. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herren, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Ja, wir beten noch einmal. Lieber Vater im Himmel, heute feiern wir die Geburt deines lieben Sohnes, unseres Heilandes. Danke, dass du ihn uns gesandt hast. Danke, dass du ihn zum Retter für uns bestimmt hast und dass du klein und unscheinbar angefangen hast. Das macht dich, Herr Jesus, so nahbar für mich und uns. Weil dein Wort Kraft hat, bitte ich dich, dass du uns jetzt hierdurch stärkst und unseren Glauben an dich groß machst. Schenke du uns die Liebe, die uns befähigt, in deinem Wort fest und treu zu stehen. Und hilf auch mir, wenn ich jetzt darüber rede. Nur deine Gedanken, deine Absichten, deine Ziele sollen im Mittelpunkt stehen. Bitte gib uns offene Ohren und erleuchtete Augen des Herzens, wenn wir nun über dich einmal mehr staunen dürfen. Amen. Ja, die Predigt habe ich überschrieben mit "Nur dieser Mensch kann retten". Gegliedert ist die Predigt in 5 Hauptpunkte, von denen die ersten und letzten beiden nur den Rahmen bilden und der dritte Punkt ist der Hauptpunkt. Ich zähle sie euch mal auf. Erstens, komm zum Retter. Zweitens, höre auf den Retter. Drittens, lass dich nicht beirren. Viertens, halte fest am Retter. Und fünftens, freue dich am Retter. Ja, zur Einleitung, die Verse 1 bis 3, komm zum Retter. Johannes schreibt ja an Menschen, die Jesus bereits kennen, die die Wahrheit aus Gottes Wort lieben und sich daran erfreuen. Johannes freut sich darüber und er drückt seine Liebe zu diesen Menschen aus. Die Quelle dieser Liebe ist, obwohl an dieser Stelle noch ungenannt, Jesus Christus. In ihm besteht eine durchdringende Verbindung aller Gläubigen. Es besteht auch eine gewisse Abhängigkeit und Verantwortung untereinander. In seiner Funktion als Ältester und Apostel schreibt er diesen Brief an seine und auch an unsere Glaubensgeschwister. Und weil der Brief es nun mal in die Bibel geschafft hat, schreibt er letztendlich auch an dich und an mich. Und er beendet seine Einleitung damit, dass er den Empfängern und uns allen zuspricht, dass wir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott erhalten, dem Vater von Jesus Christus. Und von ihm selber, Jesus, dessen Geburt war, gehe ich auch heute feiern, und der sicher nicht am 24. oder 25. Dezember war, geht dasselbe aus. Wohl dem Menschen, der seinen Frieden von diesem, unserem Jesus bekommt und der sich auf seine Gnade und Barmherzigkeit verlässt. Und auch für dich kann das wahr werden. Wenn du noch nicht zum Retter gekommen bist, dann komm her. Komm zur Krippe und komm zu deinem Heiland. Komm zu deinem Retter. Verse 4 bis 6, zweiter Punkt, höre auf den Retter. Und Johannes schreibt jetzt als nächstes, wenn ihr da nochmal nachschaut, von der Freude, die er empfindet, weil die Kinder der Herren in der Wahrheit wandeln. Und bitte entschuldigt, wenn ich heute die Diskussion, um was es sich jetzt bei der Herren handelt, nämlich da gehen die Meinungen auseinander, ob es die Gemeinde gemeint ist mit ihren Gliedern, und andere Ausleger sagen, es ist eine Witwe, an die er schreibt mit ihren Kindern, dass ich diese Diskussion ausklammere. Johannes meint damit, dass sie Gott ernst nehmen, ja, diese Kinder, dass sie ihn fürchten, dass sie ihn lieben, dass sie sein Wort bewahren und danach leben. Und besonders betont er, dass sich die Liebe zu Gott wie ausdrückt? Im Halten der Gebote. Das ist kein neues Gebot oder ein neuer Gedanke von Johannes. Der erste Johannesbrief ist ja auch voll von diesen Vergleichen. Als Christ könne man es voraussetzen, dass die Liebe zu Gott zu einem Leben nach seinen Geboten führt. Jesus selbst hat zu dieser Liebe zueinander, auch zu den Geschwistern, aufgerufen. Wenn ihr Johannes 13, 34 als Referenzstelle euch da aufschreiben möchtet, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir drücken also in der Liebe zueinander auch Vertrauen zu Jesus aus, weil wir ihm glauben, wenn wir seinen Worten folgen. Vielleicht kannst du das dir auch noch einmal vor Augen führen. Wenn du sagst, dass du Gott, dass du Jesus Christus liebst, dann wirst du dadurch glaubwürdig, dass du seine Worte hältst. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir vielleicht mit seinem Wort Probleme haben, und dann können wir uns fragen, wie groß unsere Liebe zu Gott ist. Wir können das nur schaffen, seine Worte zu tun, wenn wir auf Jesus hören. Denn seine Worte sind Balsam für die Seele und sie bringen Frieden. Vorsicht! Menschliche Worte, und es ist ja der Mensch Jesus, der zu uns redet, oder? Bitte nehmt mich jetzt nicht ganz, ich werde noch manchmal verschiedene Positionen einnehmen. Ja? Also manchmal hört ihr den Sebastian, der komisch redet, und dann redet er wieder so, wie er sagt, so kennen wir ihn. Ja? Also Vorsicht, menschliche Worte können uns ja wirklich auch in trügerische Sicherheit wägen. Wir hören vielleicht wirklich manchmal ganz schnell auf das, nachdem uns so ein bisschen die Ohren jucken. Ja, wenn wir irgendwo eine Botschaft in den Medien finden, die uns gerade recht kommt, ich denke da an meine Oma, die haben wieder gesagt, man soll keinen Kaffee trinken, weil das treibt den Blutdruck. Ja, das war etwas, wo sie vielleicht sich darauf gefreut hat, das zu lesen. Wenn wir also eine Botschaft in den Medien finden, die uns gerade recht kommt, weil sie in unser Weltbild passt, dann werden wir schnell unkritischer. Oder andersrum, einen kritischen Beitrag, den schalten wir vielleicht schneller weg. YouTube, Spotify, Instagram und alle anderen, die ihr kennt, die haben das ganz schnell erkannt und geben uns immer mehr von dem, was uns sowieso schon gefällt. Wir lassen uns damit also auch auf Menschen ein, die wir gar nicht gut kennen. Jetzt lasst uns mal, das ist der andere Sebastian, ein philosophisches Gedankenexperiment machen. Wenn wir Jesus nicht gut kennen, woher können wir denn dann wissen, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist, dass er tatsächlich Mensch geworden ist und nicht nur ein Geistwesen im Körper irgendeines Menschen, und es gibt Leute, die glauben das, oder dass wir ihm nachfolgen können und keine Furcht vor Konsequenzen haben brauchen, weil er der Herr über das Universum ist. Also wenn wir Jesus nicht gut kennen, woher wissen wir, dass er uns nicht irgendwas auftischt und wir irgendeiner komischen Idee folgen? Überlegt mal, in der Vergangenheit haben schon viele Menschen wirklich den leiblichen Tod gefunden, weil sie anderen nachgerannt sind, anderen Christussen, anderen Gurus, anderen Heilern und ewigen Weltverbesserern. Und Johannes bringt uns noch einmal an den Punkt der Entscheidung. Er sagt, sprich nicht, dass du Jesus liebst, wenn du nicht glaubst, was er sagt und wenn du nicht tust, was er von dir fordert. Weil dann ist Jesus vielleicht auch in deinem Leben nur eine Idee oder ein Mythos. Komm zu Jesus und höre ihm zu. Höre auf den Retter in deinem Leben. Dritter Punkt, lass dich nicht beirren. Vers 7. Ich lese ihn nochmal vor. Der kommt gleich nochmal, Entschuldigung. Jetzt kommen wir wirklich zum Kern der Predigt. Schließlich haben wir ja Weihnachten und vielleicht hast du dich schon gefragt, warum wir heute diesen Text jetzt bearbeiten oder betrachten. Da kommen ja kein Ochs und Esel vor, keine Maria und auch kein Kind in der Krippe. Warum also nun? Die, ich sag mal, Weihnachtsherausforderung finden wir in Vers 7. Es gibt offensichtlich Menschen, die zweifeln an der Rolle des Christus und auch seiner Geburt. Vers 7. Denn viele Verführer sind in Bekehrung gegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Es gibt Menschen, schreibt Johannes, die sogar möglicherweise aus der Gemeinde kamen, die gegen den Menschen Jesus Christus Irrlehren verbreiteten. Und das waren solche Lehren, in denen behauptet wurde, dass Jesus nicht Mensch wurde. Das bedeutet diese Formulierung, ins Fleisch kommen, als Mensch geboren werden. Und vor diesen Menschen warnt jetzt Johannes die Empfänger des Briefes ganz eindrücklich. Also letztendlich warnt er auch uns. Lass dich nicht beirren. Und an dem Punkt möchte ich mich ein bisschen aufhalten. Wer war Jesus? Grundsätzlich kann ich euch jetzt nicht alle Stellen nennen, die in der Bibel drinstehen, weil es gibt so viele Belege. Mike hat gestern Abend schon mit ein paar angefangen. Ich werde einfach nur mal ein paar Rosinen rauspicken, weil sonst werden wir nicht fertig heute. Aber bitte verzeiht mir, dass ich euch nicht den Umfang geben kann. Wer war Jesus? Es gab mal ein Konzil von Nicäa, also von Nizza, und im 5. Jahrhundert das Konzil von Chalcedon später ergänzend. Sie sagten, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch sei. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Diese Klarstellung wurde nötig, da schon zu Johannes Zeiten und auch immer wieder auch später schnell eines von diesen beiden, also entweder die Göttlichkeit oder die Menschlichkeit, angezweifelt wurden. Jesus war ein schöner Mensch, ein toller Mensch, aber er war nie Gott. Ja, Gott hat einen Sohn, aber das war nicht dieser Mensch, Jesus Christus. Im 2. Johannesbrief benennt der Autor besonders diejenigen, die den Menschensohn leugnen. Also nicht den Gottessohn, sondern den Menschensohn, dass Jesus Mensch war. Johannes sagt, oder er betitelt solche, die die Menschwerdung Jesu leugnen, als Verführer, als Antichristen, also als Feinde Gottes. Das sollte uns aufmerken lassen. Warum war Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott? Wie lässt sich das belegen? Und ich benutze natürlich die Bibel als Zeugnis. Zu Anfang möchte ich erstmal sagen, dass Jesus allen berechtigten Anspruch hat, als wahrer Gott zu gelten. Die Bibel ist voll von Belegstellen. Jesus ist Gott in Person. Selbst wenn er als Mensch handelte, wurde ihm göttliche Ehre zugesprochen. Ein paar wenige Beispiele. Ihm gehört die gleiche Anbetung wie dem Gott des Alten Testaments selbst. Er war bei der Schöpfung dabei als zweite Person der Gottheit. Und wir haben heute Morgen schon von Martin Johannes 1 gelesen, er ist Gott selbst. Und auch in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, da lesen wir von ihm, dass er würdig ist, das Buch zu öffnen. Und alle Ältesten und alle und die vier Wesen und fallen vor dem Thron nieder und beten ihm an. Jesus gehört die Anbetung. Und auch wir beten zu ihm, weil er unser Gott ist. Das Neue Testament spricht oft davon, dass Menschen zum Herrn Jesus beten sollen. Und auch wir sollen zu ihm beten, denn seine Jünger weist Jesus selbst an, sich direkt an ihn zu wenden. Auch hier lesen wir in der Offenbarung von Gebeten an Jesus als Gottes Sohn. Sie endet selber diese Offenbarung mit dem Gebet, komm, Herr Jesus. Und wir beten nicht zu einem Menschen, sondern zu jemand, der göttliche Macht hat. Christus ist auch wesensgleich mit dem Vater. Der Sohn ist wesensgleich mit dem Vater. Er hat nach dem Zeugnis der Bibel göttliche Eigenschaften. Er ist ewig, er ist wesensgleich hinsichtlich seiner Herrlichkeit, seiner Gnade und seiner Heiligkeit. In seiner Unwandelbarkeit, in seiner Liebe, Barmherzigkeit, Allmacht und Gerechtigkeit und so weiter. Und wenn ihr Kolosser 1, Vers 15 aufschlagt, da steht, Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, in Jesus siehst du den Vater selbst. Aber das müssen wir für uns jetzt doch irgendwie noch mal ein bisschen greifbarer machen. Wie können wir das machen? Ich will mal einen Versuch starten und benutze dazu mal ein folgendes Bild. Jesus war ein Mensch, hatte aber zwei Naturen. Er war ein Mensch mit zwei Naturen. Wie kann ich euch das verdeutlichen? Ich habe letzte Woche was gelesen. Da stand in der Hersfelder Zeitung von folgender Begebenheit. In Heringen-Lengers hat jetzt jemand Gartenarbeiten gemacht mit dem Bagger und hat seinen alten Weg quasi ausgebaggert. Und da waren große Sandsteinplatten verlegt. Da sind die Leute die ganze Zeit drüber gelaufen. Als sie diese Sandsteinplatten ausgegraben hatten, haben sie festgestellt, dass auf der anderen Seite eine Inschrift und eine feine Handarbeit waren. Das waren Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert. Sie waren als Wegeplatten mit der Rückseite nach oben verbaut und kein Mensch hat da Grabsteine vermutet. Doch als man sie dann ausgegraben hat, da war das alles wunderbar lesbar und enthüllte ganz andere Geschichten von vor über 300 Jahren. Da stand, mit wem der verheiratet war und welche Kinder der hatte und dass er Kirchenältester war und so. Könnt ihr nachlesen, Hersfelder Zeitung Archiv. Die eine Seite war also nur Fußweg und die andere Seite war Gedenkstein. Jesus, dieser Grabstein zwei Seiten hat, die völlig unterschiedlich aussehen können, hat auch Jesus zwei Naturen. Da ist einmal seine göttliche Natur und da ist seine menschliche Natur. Und Christi Gottheit bewirkte die Individualisierung, also sein Charakter, seine Persönlichkeit, seiner menschlichen Natur. Also so wie er als Gott unwandelbar ist, hat sich daraus aber eine menschliche Natur ergeben. Und jetzt kommt etwas, das können wir für uns nicht behaupten. Er hatte nämlich zwei voneinander getrennte Willen. Ich zeige euch das an Beispielen. Er hatte einen göttlichen Willen, was er als Gott wollte. Das sieht man zum Beispiel, wenn er als Zwölfjähriger im Tempel mit den Gelehrten streitet. Und er hat einen menschlichen Willen, wo er nämlich dann sagt, ja Mama, ich komme und geht mit ihnen nach Hause. Merkt ihr den Unterschied? Wir haben auch das sehen wir auch im Garten Gethsemane so schön, wie er betet. Es gibt diesen göttlichen Willen. In seiner Göttlichkeit ist es nämlich sein freier Wille, den schweren Weg zu gehen. Und in seiner Menschlichkeit unterwirft er sich, Jesus, dem Willen seines Vaters im Himmel. Also, wenn wir jetzt hier auch nur ein paar ganz wenige Bibelstellen anreißen können, dann halten wir trotzdem fest, Jesus war augenscheinlich wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber wenn er Mensch war, dann war er doch auch manchmal anders Mensch als wir. Also Jesus ist auch anders als die Menschen. Es gibt erhebliche Unterschiede von Jesus zu gewöhnlichen Menschen. Und jetzt möchte ich euch ganz klar nochmal seine Göttlichkeit zeigen. Ein paar wenige Beispiele. Ihr könnt euch die Bibelstellen gerne aufschreiben. Zum einen besaß Jesus göttliche Herrlichkeit. Johannes 17, Vers 5 aus dem hohepriesterlichen Gebet. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus besitzt göttliche Herrlichkeit. Ihr könnt dazu auch noch gerne aufschreiben Hebräer 1, Vers 3 oder auch wieder Kolosser 1, Vers 15. Und eine andere Stelle, die hatte vielleicht Johannes auch schon im Sinn, das ist Philipper 2, Vers 5 bis 7. Da steht: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das ist die göttliche Natur. Und es geht weiter. Aber er machte sich selbst zu nichts. Das ist die menschliche Natur. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also Jesus offenbart nach außen hin sein göttliches, inneres, göttliches Wesen. Was bedeutet das, dass Jesus sich selbst zu nichts gemacht hat? Nichts steht in der revidierten Elberfelder oder dass er sich selbst entäußerte, Schlachter. Oder interessant, Englisch, he made himself of no reputation. Also wer sich das übersetzen will, ist bei uns auch nicht so genau übersetzt. In ihrem Buch zur systematischen Theologie, das heißt biblische Lehre, schreiben MacArthur und Mayhew über die sogenannte Kenosis, das braucht ihr euch nicht merken, also die Selbstentäußerung Christi, Zitat: In seiner Menschwerdung übergab Christus freiwillig die unabhängige Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften dem Willen seines himmlischen Vaters. Nochmal, in seiner Menschwerdung übergab Christus freiwillig die unabhängige Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften dem Willen seines himmlischen Vaters. Denkt mal dran an die Wunder. Wie oft schaut Jesus zum Himmel auf oder bittet und dann passiert's. Wer macht das? Es ist nicht der Mensch Jesus, der das Wunder schafft, sondern es ist der Vater. Aber Jesus, er ist es letztendlich, der das einfach könnte, aber er verzichtet freiwillig darauf. Falsch wäre es also, einfach nur zu behaupten, dass Jesus als Mensch auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet hätte, weil er als Mensch in der Trennung von Gott gewesen ist. Also, dass er nicht mehr diese Verbindung oder diese Möglichkeiten gehabt hätte. Nein, das steht da nicht. Von Gott getrennt war Jesus nur einmal als Mensch. Und deswegen, weil das einmal war, war das für ihn auch so schlimm. Das war am Kreuz. Richtig verstanden, wenn man das Griechisch besser kann als ich, ja, dann bedeutet dieses Verb, also sich selbst zu entäußern, das bedeutet zu nichts zu machen oder etwas zu annullieren oder aufzuheben. Die Frage ist, was hat Jesus zu nichts gemacht? Was hat er annulliert? Sich selbst. Jesus machte sich zu nichts. Er annullierte als Mensch seine göttlichen Eigenschaften und als Mensch entzog er sich diesen aus freien Stücken. Also Jesus ist wirklich anders als die Menschen, denn Jesus wurde freiwillig ein Mensch, weil es der Vater und als es der Vater so wollte. Der göttliche Rettungsplan kannte nur einen einzigen Ausweg. Gott musste zu seinen Geschöpfen kommen. Gott wurde Mensch. Als Mensch wurde er in dies auch den Menschen geboren. Jesus ist anders als die Menschen, aber Jesus ist auch den Menschen gleich. Ja, natürlich kann man sich die Frage stellen, wenn er so anders ist, wo ist er denn überhaupt dann noch gleich? Ist Jesus überhaupt ein richtiger Mensch geworden? Also so richtig? Ja. Jesus lebte ein Menschenleben wie jeder von uns. Das fing mit der Schwangerschaft der Maria an. Und auch Jesus wurde durch einen engen Geburtskanal über Wehen auf diese Welt hineingepresst. Es gab keine Rauchwolke und plötzlich war der da. Nein, es gab noch nicht mal die kleinste medizinische Grundversorgung, den Schutz eines Palastes oder gute Ärzte oder sogar allerbeste Notfallmedizin für Neugeborene. Nicht einmal eine gewöhnliche Hebamme stand seiner Mutter bei. Was für ein Start. Und es würde viel zu weit führen, wenn ich euch an alle Begebenheiten erinnere, die uns in der Bibel hinsichtlich seines Wachstums, seiner Kindheit und dem Weg zum Wanderprediger überliefert und bezeugt sind. Jesus fühlte wie jeder Mensch Erschöpfung. Er musste schlafen. Er hatte Hunger und Durst. Er fühlte Zorn, Betrübnis, Mitleid, Liebe, Freude. Er konnte weinen. Er stand in Versuchung und hatte ein starkes Bedürfnis zum Gebet. Er trug großes Leiden und er litt schließlich den Tod. Und selbst in der Auferstehung ist er den Menschen gleich geworden. Er war nur der Erste, der es erlebt hat. Jesus ist Mensch gewesen, ohne Zweifel. Und dass er Mensch gewesen ist, selbst die säkularen Historiker sind sich darüber einig. Jetzt schließen wir einmal den Kreis und kommen zurück zu Johannes' Brief. Johannes warnt die Leser eindringlich vor Menschen, die diesen Jesus nicht als ins Fleisch gekommen bekennen. Die letztlich sagen, dass Jesus als Sohn Gottes nie wirklicher Mensch wurde. Und das führt uns jetzt zur nächsten Frage. Warum wird denn der Mensch gewordene Christus bekämpft? Der Geist des Antichristen bekämpft Jesus, wo er nur kann. Das setzt sich natürlich dann auch bei seiner Menschwerdung fort und bekommt jetzt diese irdische Dimension. Jetzt grabt einmal in eurem Gedächtnis. Vielleicht müsst ihr auch nur an der Oberfläche kratzen. Was ist die Hauptwaffe Satans? Das ist nicht der Kampf auf Fleisch und Blut. Es ist auch nicht das Dunkle und Böse. Was ist die Hauptwaffe des Teufels? Es ist die Lüge, die sich ins Licht gekleidet uns vorstellt. Mit der Lüge versucht der Teufel, die Tatsachen so weit zu verdrehen, dass Gott in ein schlechtes, in ein unglaubwürdiges Licht gerückt wird. Dieser Verführer, vor dem auch Johannes warnt, er sagt, Jesus war doch gar kein Mensch. Und damit will ich dir eigentlich sagen, der kann dich doch gar nicht erlösen. Der ist so weit weg von dir. Der kann sich als Gott doch niemals mit dir auf eine Stufe stellen. Du kannst gerne versuchen, ihn zu erreichen. Streng dich an, aber ich sag dir gleich, das wirst du nicht schaffen. Also, dann gib lieber gleich auf, mach dein eigenes Ding, versuch erst gar nicht mit Gott zu leben. Er braucht dich nicht und du kannst nicht zu ihm kommen. Die Stimme des Verführers ist nicht laut, aber sie ist beständig zu hören, wenn wir uns für sie öffnen. Kann Satan die Tatsachen verdrehen? Was kann er denn tun? Natürlich kann er die Tatsachen nicht verändern. Jesus bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Aber er versucht, ihn unglaubwürdig zu machen. Also Jesus wird intellektuell bekämpft. Der Verstand des Menschen, der ist in der Lage, alles zu ergreifen. Ehrlich? Was denn? Ist der Mensch in der Lage, mit der Vernunft zu begreifen oder ist der Verstand des Menschen doch eher ein trügerisches Ding? Wenn ihr schaut, es wird, wenn wir dem gehorchen, was diese Verführer uns einreden, dann wird dort die Antiliebe zu Jesus proklamiert. Das geht vielleicht so weit, dass man behaupten könnte, Gott sei böse, weil er uns im falschen Glauben lässt, dass Jesus uns sogar vielleicht retten könne. Aber es geht noch viel weiter. Johannes schreibt, die Verführer leugnen Christus in Gänze. Und diese Lüge gab es schon immer. Über die Jahrhunderte zeigte sie sich in so vielen Gewändern. Auch nach Johannes gab es Irrlehrer, die verschiedene Lehren gegen die zwei Naturen Christi verstärkte. Und die gegen seine Menschwerdung stärkste war zum Beispiel der Doketismus unter Markion. Worum geht's da? Die Grundaussage ist, Fleisch ist böse und der Geist allein sei gut. Das kennen wir auch aus der griechischen Philosophie. Er hat das dann nochmal ein bisschen vergeistlicht. Also Fleisch ist böse, Geist ist gut. Und deswegen geht das ja überhaupt nicht, dass Gott Mensch würde, denn Gott ist ja als Geist gut, der Mensch im Fleisch aber schlecht. Und es gab viele andere, die sich mit ähnlichen Behauptungen zu Wort meldeten. Johannes möchte grundsätzlich die Gemeinde wachrütteln und daran erinnern, dass es eine Grundfeste der Wahrheit ist, dass Jesus Mensch wurde. Lass dich nicht verwirren. Wenn wir einmal die Länder dieser Erde ansehen, stellen wir fest, dass diese Strategie sehr erfolgreich war. Überall auf der Welt wird Weihnachten gefeiert, mit viel Tamtam, aber so oft ohne Jesus. Ein Jubiläum ohne Jubilar? Eine Schiffstaufe ohne Schiff? Eine Weltreise ohne Reisende? Für Weihnachten bekommen wir das leider hin. Eine Geburtstagsparty ohne Geburtstagskind. Die Gemeinde ist der Leuchtturm, die den wahren Grund von Weihnachten der ganze Mensch kannt machen darf. Euch ist heute der Heiland geboren. Nur dieser Mensch kann Menschen retten. Vierter Punkt, Vers 8 bis 11. Halte fest am Retter. Wie reagieren wir Christen auf diesen massiven Angriff auf die Person Jesu? Was ist deine Reaktion? Lassen wir uns davon beirren, wenn die Bibel in Frage gestellt wird? Wenn wir Gott anders präsentiert bekommen, als wir es selber aus der Schrift erkannt haben? Kleiner Hinweis sei erlaubt. Dafür müsst ihr die Bibel natürlich auch lesen, damit du dich nicht selber für dumm verkaufen lässt. Wir haben wirklich feste Beweise, die ich euch noch einmal ins Gedächtnis rufen möchte. Wir halten an unserem Retter fest. Stellt mal vor, diese eine Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte wäre falsch. Wir haben sie gestern gehört von Lukas und von Matthäus. Der eine Beamte, der andere Arzt. Und schreiben konnten sie auch. Wenn diese eine Geschichte nicht stimmt, was ist denn mit den ganzen anderen? Wo wollen wir denn dann anfangen? Wo sind die Zeugen dann nicht mehr glaubwürdig? Es gibt auch sehr, sehr viele menschliche Titel für den Erlöser und die sind eigentlich da, um seine Menschlichkeit zu verstärken. Ich könnte euch die Bibelstellen gerne geben, wenn ihr es wissen wollt. Ich nenne jetzt einfach mal eine lose Liste von Begriffen, die wir für den Messias gebrauchen, aber die ganz klar auf seine Menschlichkeit abzielen. Same der Frau, Erlöser, Gesalbter, Spross, Knecht, der Ersehnte aller Nationen, Nazarener, Sohn Davids, Sohn des Menschen, Auserwählter, Lamm Gottes, Lehrer, der Erstgeborene, der letzte Adam, Mittler, Bruder, Apostel, Hoherpriester und viele andere. Nur dieser Mensch kann retten. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Und nicht zuletzt in unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gott selbst schenkt uns auch schon durch die Weihnachtsgeschichte Gewissheit von dem einen, der nun endlich da ist. Die Engel bezeugen ihn, die Hirten haben ihn gesehen und wurden froh. Die Weisen bringen kostbare Geschenke und erweisen ihm die Ehre, die keinem anderen Kinde jemals in solch einer Situation geschenkt wurde. Halte dich fest an deinen Retter. Und auch noch heute gilt das Angebot, dass du dich an ihn klammern darfst. Dieses Kind auf der Krippe bleibt nicht ewig Christkind. Es wuchs zu einem Mann, der uns Gott näher brachte als jeder andere Prophet. Er selbst, Gott, zeigte sich in diesem Jesus seinen Geschöpfen und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und auch mit dir will er Gemeinschaft. Und deswegen schreibt Johannes, dass wir dieses Wissen festhalten sollen, dass wir unseren vollen Lohn erhalten, dass wir unser mühsam erarbeitetes Wissen nicht verloren geben. Wir halten uns tatsächlich fern von denen, die sich Lehrer nennen und Jesus Christus als Erlöser leugnen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, bezeugt er von sich selber in Johannes 14, Vers 6. Und in ihm, in Jesus, begegnet uns nicht nur Gottes Sohn, sondern auch die personifizierte Liebe Gottes. Hast du schon mal bildlich gesprochen in die Augen Jesu geblickt? Was glaubst du, wirst du dort finden? Es ist Liebe. Liebe zu Gott und zu seinen Geschöpfen und auch zu dir. Diese Zuneigung geht weiter, als wir uns vorstellen können. Er, Jesus, war bereit, den schwersten Weg für dich und mich zu gehen. Er ging durch die Hölle für dich und mich. Er litt Qualen, damit die Ewigkeit für uns besser sein darf. Jesus starb für mich und für dich. Nur dieser Mensch kann Menschen retten, ohne Sünde, ohne Widerrede, als Mensch Gott völlig gehorsam, als Gott für uns so nahbar. Wir wissen, dass es auch eine andere Seite gibt, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Jesus wird auch richten. Aber deswegen fordert auch Johannes auf, dass wir uns lieben sollen. Denn mit Liebe wurden Festungen des Unglaubens bezwungen. Mit Liebe hat Gott gesiegt, so lass doch durch die Liebe auch deine Feinde vor Gott kapitulieren. Wer Jesus ansieht, sieht die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wer dich sieht, möge auch die Liebe Gottes in deinem Leben sehen. Zweifelst du jetzt immer noch an der Macht Gottes und am Werk Christi? Ein vorletzter Vers, um deine Zweifel zu besiegen, findest du in Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er in allem, also Jesus, musste Jesus in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Dieser Mensch kann wirklich retten. Das Baby in der Krippe ist der Gottessohn, auf den die Schöpfung seit dem Sündenfall gewartet hat. Wer diese Wahrheit ins Gegenteil verkehrt, den sollen wir weder ins Haus aufnehmen noch ihn grüßen. Denn in der Gemeinschaft mit falschen Leuten haben wir Teil an deren bösen, widergöttlichen Werken. Das sei ferne. Ich habe mich entschieden, ich halte mich fest an diesen Retter. Letzter Punkt, freue dich am Retter. Freude erleben, die Wenn du dich also an diesem Retter festhältst, dann wirst du Freude erleben, die Johannes in Vers 12 als vollkommen beschreibt. Vollkommene Rettung bringt vollkommene Freude. Stellt euch mal vor, ihr werdet so halb gerettet. Ja? Jeden Monat brauchst du viel Geld, um dein Leben zu finanzieren. Und du kriegst jeden Monat am ersten genau die Hälfte. Und vielleicht kriegst du in der zweiten Hälfte nochmal die andere Hälfte. Du freust dich am ersten so ein bisschen, dass du schon mal was aushältst. Aber du kannst dich nicht so vollkommen freuen, weil es fehlt ja immer noch was. Aber so eine vollkommene Rettung, ja, bringt vollkommene Freude. Und diese Freude, die ist makellos, die ist unzerbrüchlich, unvergänglich. Wenn du Jesus siehst, dann löst das Freude aus bei dir hoffentlich und bei denen, die ihn lieben. Denn sie wissen um die Krippe genauso wie um Golgatha. Sind wir glaubwürdige Christen? Halten wir im Sturm aus? Werfen wir den Blick auf die ganze Geschichte, also nicht nur auf das, ich sag mal, unfähige Baby da in der Krippe? Deine Freude wird vollkommen sein, wenn du das tust. Wir können Satan nicht besiegen, aber wir können uns bei Jesus unterstellen. Und ich möchte euch auch nochmal wie Martin dazu ermutigen, am 1. oder am 7. Januar, wenn wir um 9 Uhr die erste Stunde haben, einfach diese Möglichkeit auch zu nutzen, euren Beitrag, gerade die Männer sind da gefordert, zu leisten, eure Freude über diesen Heiland auszudrücken. Egal, ob ihr euch über die Geburt, über die Lehre, die Befreiung von euren Sünden oder die Auferstehungshoffnung freut, lasst die Gemeinde doch daran teilhaben und kommt nicht mit leeren Händen. Also, Neujahr um 16 Uhr und am 7. Januar um 9 Uhr. Eine ganz spezielle Zeit, in der wir Gott durch unser Wort loben. Ein weiterer Grund, warum wir uns freuen können, Gott steht für sich selbst ein. Das heißt, er braucht uns nicht als Streiter in seinen Angelegenheiten. Woher ich das habe? Naja, schaut euch mal die Weihnachtsgeschichte an. Jesus ist ein Säugling. Maria ist ein Teenager. Josef ist ein einfacher Zimmermann. Und außerdem hat Herodes dann noch ein ziemliches Problem mit denen. Er ist Landesherr und Militärchef in seinem Bezirk und hat Mordabsichten hinsichtlich dieses Kindes. Wie müsste die Geschichte eigentlich ausgehen? Wer kann denn jetzt noch für die Sicherheit des Babys garantieren? Gott selbst greift ein. Die Weisen erfahren, dass sie direkt nach Hause gehen sollen und Josef hört im Traum, dass er seine 7 Sachen packen und nach Ägypten verschwinden soll. Also ehrlich gesagt, ich kann mich da wie ein kleines Kind freuen. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Es war nur nicht meiner, es war Gottes Plan und daran kann ich mich wirklich freuen. Ja, wir wissen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Wir haben es gelesen und wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert. Vor allem, wenn wir davon Nutznießer sind. Ich bin schon am Ende. Ich fasse einfach nochmal die 5 Kernaussagen zusammen. Erstens, komm zum Retter, denn dieser Mensch in der Krippe ist unser Retter. Zweitens, höre auf den Retter. Aus Liebe hören wir auf seine Stimme. Drittens, lass dich nicht beirren. Verführer leugnen die Kraft des Retters und die Menschwerdung. Die Bibel beweist das Gegenteil. Viertens, halte fest am Retter. Jesus Christus, nur dieser Mensch kann andere Menschen retten. Und fünftens, freue dich am Retter, denn vollkommene Freude gibt es in der Gemeinschaft des Retters. Ja, ich ende mit 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht und das Wissen, dass dieser eine Mensch für euch gekommen ist. Und daran wollen wir uns in diesen Tagen festlich erinnern. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir staunen über dein Wunder, was an Weihnachten in Bethlehem damals vor über 2000 Jahren geschehen ist. Du hast deinen Sohn auf diese Erde gesandt und die Menschen drumherum haben nicht begriffen, um was es geht. Und wir selber können es auch noch nicht ganz erfassen. Es ist ein Wunder, was dort geschehen ist, Herr Jesus, dass du dich so klein gemacht hast. Und du bist ganz Mensch geworden, damit du für uns ganz der Retter werden kannst. Dafür danke ich dir und lobe deinen Namen. Amen.